Lebensrecht in allen Phasen des menschlichen Lebens heute zu schützen ist. Das gilt insbesondere in der Abtreibungsfrage. Leider wird in unserem Land nach wie vor 100.000 ungeborenen Kindern pro Jahr das Lebensrecht genommen. Die ehemaligen Ampelparteien möchten sogar ein Recht auf Abtreibung und den Paragraphen 218 StGB abschaffen. Gott sei Dank, dass diese Ampel Geschichte ist, meine Damen und Herren. Und genauso wie es kein Recht auf Abtreibung geben darf, kann es nach meiner Auffassung auch kein Recht auf aktive Sterbehilfe oder Hilfe bei der Selbsttötung geben. Die Gefahr ist groß, dass alte oder kranke Menschen sich zumindest einem indirekten Druck ausgesetzt sehen, ihrem Leben ein Ende zu bereiten, um ihren Angehörigen oder der Gesellschaft nicht zur Last zu fallen. Wir dürfen die Büchse der Pandora nicht öffnen, meine Damen und Herren. Und auch beim Thema Organspende müssen wir den Schutz menschlichen Lebens und die Menschenwürde beherzigen. Die derzeit vorliegende Gesetzesinitiative des Bundesrates zur Einführung einer Widerspruchslösung halte ich für falsch. Denn eine Organentnahme nach dem sogenannten Hirntod oder sogar nach dem umstrittenen Herz-Kreislauf-Tod, wenn es nach dem Vorschlag der FDP gehen würde, sollte nicht ohne eine zu Lebzeiten dokumentierte Zustimmung des Betroffenen erlaubt sein. Das Prinzip Schweigen heißt Zustimmung darf hier nicht gelten. Dies wäre meines Erachtens ein Verstoß gegen die Würde des Menschen und gegen den Schutz menschlichen Lebens auch heute. Meine Damen und Herren, meine Fraktion stimmt dem vorliegenden Antrag zu. Das geschehene Verbrechen sollte uns mahnen, nie wieder über den Wert oder Unwert menschlichen Lebens zu befinden und anderen das Lebensrecht abzusprechen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gondler, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kennen Sie Dorothea Buck? Dorothea Buck wurde 1917 in Naumburg an der Saale geboren, mit 19 Jahren mit der Diagnose Schizophrenie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Während dieses Aufenthaltes in der Klinik wurde sie auf der Grundlage des Nazi-Gesetzes zur sogenannten Verhütung erbkranken Nachwuchses zwangssterilisiert. Ein ungeheuerliches Unrecht, das nie wieder passieren darf. Als Künstlerin setzte sie sich zeitlebens für die Aufklärung über und die Anerkennung der Verbrechen an psychisch kranken und behinderten Menschen während des NS-Regimes ein und für eine humane Psychiatrie. Bis heute wichtig, bis heute notwendig. Und mit diesem Antrag nun gehen wir entscheidende Schritte zur Aufarbeitung der Nazi-Gräuel, der Euthanasie und zur Anerkennung dieser Opfer. Und erst 1988 wurde das Gesetz zur Zwangssterilisation vom Bundestag zum NS-Unrecht erklärt. Da war Dorothea Buck schon 71 Jahre alt. Wir tragen Verantwortung dafür, Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht nur die bestmöglichen Hilfen zukommen zu lassen, sondern auch Stigmatisierung entgegenzuwirken. Und die Entwürdigung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen, die war nie weg. Und aktuell nimmt sie zu, auch wegen Entwürdigungen von ganz Recht. Und darum, auch darum, darf man nicht gemeinsam mit diesen Rechtsaußenmehrheiten eingehen. Wir müssen uns doch, das ist doch unsere Aufgabe, uns gegen Abwertung und Stigmatisierung von psychisch kranken und behinderten Menschen stellen und uns stark machen für eine menschenrechtsbasierte Psychiatrie und eine inklusive Gesellschaft. 2019, im Alter von 102 Jahren starb Dorothea Buck. Ich vermute, sie fände unseren heutigen Beschluss richtig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Kappert-Bomke. Als nächste Rednerin kommt die Kollegin Annette Wittmann-Mautz, CDU-CSU-Fraktion, zu Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das NS-Regime verfolgte seine menschenverachtende Ideologie unerbittlich. Getrieben vom völkischen Rassenwahn, eugenischen Theorien und ökonomischen Nützlichkeitsdenken. Einer der Ärzte, die für die Massenvernichtung in Auschwitz verantwortlich waren, war Dr. Horst Schumann. Seine berüchtigte berufliche Karriere im NS-Regime begann aber nicht dort, sondern als Leiter der ersten NS-Tötungsanstalt in Grafenegg. Dort ließen er und andere innerhalb von 14 Monaten über 10.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermorden. Später führte er grausame Sterilisationsversuche in Auschwitz durch. Von den rund 100 Beamten, Ärzten, Pflegekräften, die an der Vernichtung in Grafenegg beteiligt waren, wurden nur 3 verurteilt, und das lediglich wegen Beihilfe. Die Grafenegger Ärzte kamen nie vor Gericht. Horst Schumann arbeitete nach dem Krieg bis zu seiner Flucht ins Ausland 1951 als Arzt in Gladbeck. Das Verfahren gegen ihn nach seiner Auslieferung wurde 1971 wegen angeblicher Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Rückblick auf unsere Nachkriegsgeschichte muss uns das zu denken geben. Vor allen Dingen, wie wenig Aufmerksamkeit dieses Menschheitsverbrechen so lange in unserem kollektiven Erinnern und Gedenken hatte. 300.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, die den sogenannten NS-Euthanasiemorden zum Opfer fielen, und weitere 400.000 Frauen und Männer, die auf der Grundlage des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zwangssterilisiert wurden. Sie endlich als Verfolgte des NS-Regimes anzuerkennen, ist mehr als notwendig und angemessen. Viele der Überlebenden lebten ihr Leben oft in Scham, Isolation und ohne die Chance auf Wiedergutmachung für das ihnen zugefügte Leid. Weil über das Schicksal der Kranken, Behinderten oder als asozial stigmatisierten Mitglieder oft auch in den Familien geschwiegen wurde, blieben Angehörige und ihre Nachkommen zum Teil ahnungs- und sprachlos. Bis heute fällt es vielen nicht leicht, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Nicht leicht ist es aber auch für diejenigen, die mehr wissen wollen, sei es über die Opfer, sei es über die Täter. Die genauen Abläufe, die zahlenmäßige Dimension und das Ausmaß der Verstrickung staatlicher Stellen und des medizinischen und pflegerischen Personals in die Verbrechen sind nach wie vor nicht abschließend erforscht. Angehörigen fehlen dadurch wichtige Zugänge zu Informationen. Bis heute sind nicht alle Namen der Opfer bekannt, allein in Grafenegg fast 1.000 Menschen. Ihnen müssen und wollen wir gerecht werden, zum Beispiel indem wir die lückenlose Aufklärung und Aufarbeitung ermöglichen. Darüber hinaus wollen wir, dass Gedenkstätten, medizinethische und historische Institutionen und Familienangehörige von Opfern gezielt vernetzt werden. Das rassistische Konzept der sogenannten Volksgemeinschaft und die Vorstellungen über die sogenannte Erbgesundheit, die Kategorisierung in höher- und minderwertiges Leben, haben sich nicht erst im Nationalsozialismus, sondern schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in die Gesellschaft festgefressen. Und sie wirken bis heute nach. Die verurteilte Leiterin einer psychiatrischen Anstalt erklärte in dem Tübinger Prozess, die Opfer in Grafenegg seien, und ich zitiere, sanft und ohne Grauen hinübergeschlummert. Sie haben nicht getötet, sondern nur erlöst. Zitat Ende. Dass gerade Mediziner und Pflegekräfte zu diesen Verbrechen in der Lage waren, entsetzt mich immer wieder aufs Neue. Die Aufklärung all dieser Verbrechen voranzutreiben und die Erinnerung daran wachzuhalten, ist und bleibt unsere Verpflichtung. An den Städten des Grauens, genauso wie an den Städten und Orten, an denen diese grausamen Ideen und Theorien entwickelt und von wo aus sie verbreitet wurden. den Opfern geben wir Raum in unseren Gedanken und Herzen, indem wir hinter den Zahlen nach ihren Namen suchen und ihre Geschichten erzählen. Die sogenannte Euthanasie war nach dem jüdischen Soziologen Zygmunt Bauman eine Möglichkeit der Moderne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sie bleibt es, wenn wir die ihr zugrunde liegenden Denkmuster ignorieren und verharmlosen. Genau dem widersetzen wir uns heute mit diesem IBO-fraktionellen Antrag SPD, CDU-CSU, FDP und Grüne. Bewusst, gemeinsam und entschlossen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen in einer für mich sehr, sehr wichtigen und auch für mich sehr bewegenden Thematik zu Ihnen sprechen kann. Und ich will es gleich sagen, ich unterstütze den Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU-CSU, von Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Es ist wichtig, meine Damen und Herren, es ist notwendig, dass die Opfer der sogenannten Euthanasie und die Opfer der Zwangssterilisierungen unter den Nazis als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt werden. Und dieser Antrag und dann hoffentlich auch dieser Beschluss kann ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu dieser Anerkennung sein. Und dafür will ich mich jetzt schon bei Ihnen bedanken. Meine Damen und Herren, die Anerkennung als Verfolgte des NS-Regimes hätte auch zur Folge, dass es zu einer Gerechtigkeit innerhalb der Opfergruppen führt. Und das könnte auch dazu führen, und das ist auch wichtig, dass den vielleicht noch ganz wenigen unmittelbar Betroffenen, aber auch den Familien Schadensersatz bzw. Entschädigungszahlungen zugänglich gemacht würden. Und das wäre auch aus meiner Sicht mehr als notwendig. Und lassen Sie es mich bitte noch mal sagen. Es sind etwa mehr als 300.000 Kinder, Jungen und Mädchen, Frauen und Männer ermordet worden im Dritten Reich, weil sie eine Behinderung hatten oder weil sie psychisch erkrankt waren. Sie wurden ermordet von Ärztinnen und Ärzten, die alle nach ihrem Studium den Hippokratischen Eid geleistet haben und diesen tausendfach brachen. Sie wurden ermordet durch Gas, sie wurden ermordet durch Gift. Sie wurden ja durch eine sogenannte, das war der zynische Begriff, Hungerbehandlung getötet, indem man sie verhungern ließ. Ihnen wurden Überdosen von Medikamenten verabreicht. Und meine Damen und Herren, auch das wurde schon gesagt, an Ihnen wurden grausame, brutale, extrem schmerzhafte medizinische Versuche durchgeführt von einer völlig enthemmten, keinen ethischen Grundsätzen mehr verpflichteten, auch deutschen Medizin. Diese Schande, meine Damen und Herren, diese Schande werden wir nicht los und diese Schande wird die deutsche Medizin auch nicht los. Hinzu kamen etwa 400.000 Zwangssterilisierungen für Frauen und Männer. Man nahm ihnen im Grunde das Recht, eigene Familien zu gründen, indem man sie für den Rest ihres Lebens versehrte und traumatisierte. Und meine Damen und Herren, die Scham all dessen, die Scham darüber, was geschehen ist, diese Scham war für die Opfer immer noch relevant. Und diese Scham wirkt auch bis heute teilweise noch in den Familien nach. Und das, meine Damen und Herren, muss uns alle als Gesellschaft beschämen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen ist es so wichtig, dass uns klar wird, dass die Zwangssterilisierungen und auch die sogenannte Euthanasie das Ende war eines Prozesses, der schon viel früher begann. Er begann mit Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen. Und ich muss Ihnen sagen, auch vor dem Hintergrund mancher emotionalen Debatten, die ich heute verfolgt habe, ich habe die Sorge, dass wir das Bewusstsein aus der Geschichte heraus verlieren, dass schlimme Dinge geschehen können, wenn Menschen und Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und diffamiert werden. Wir müssen aus unserer Geschichte lernen. Und deswegen ist es so wichtig, meine Damen und Herren, dass wir der Forschung mehr Raum geben. Es ist wichtig, dass die Patientenakten lokalisiert werden, dass sie der Forschung zugänglich gemacht werden und dass auch die Akten über die Täterinnen und Täter der Forschung und der Bildung zugänglich gemacht werden. Und dazu braucht es natürlich auskömmliche Förder- bzw. auskömmliche Haushaltsmittel. Und da geht meine große Bitte an Sie, Parlamentarier und Parlamentarier, jetzt in diesem Bundestag, aber dann auch im nächsten Bundestag die Verantwortung haben, die Rahmenbedingungen auch wirklich haushalterisch zu schaffen, dass eine Aufarbeitung und dass eine Forschung tatsächlich auch möglich ist, dass die Gedenkstätten entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie eben ihrem Bildungsauftrag gerecht werden. Das wäre meine große Bitte an Sie. Und hinzu kommt, meine Damen und Herren, dass wir Ausgrenzungen auch heute verhindern müssen und beseitigen müssen. Wir müssen aus der Geschichte lernen und wir müssen verstehen, dass sich Menschen begegnen können. Und deswegen meine zweite herzliche Bitte an Sie, die Sie dann auch im neuen Bundestag Verantwortung haben als Gesetzgeber. Bitte sorgen Sie dafür, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich begegnen können. Und eine Voraussetzung dafür ist die Stärkung von Barrierefreiheit in unserem Land durch Gesetze. Als Ergebnis unserer Geschichte und auch als Lehre aus unserer Geschichte. Insofern bitte ich Sie, meine Damen und Herren, diesem Antrag möglichst einstimmig zuzustimmen und die Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, damit eine Aufarbeitung gut und eine Forschung gut möglich ist, als Lehre aus unserer Geschichte, ohne Wenn und Aber. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dübel. Der Kollege Jan Korte aus der Gruppe Die Linke hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Deshalb kann ich die Aussprache schließen. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien zu dem Antrag der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mit dem Titel Opfer von NS-Euthanasie und Zwangssterilisation Aufarbeitung intensivieren. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 12.415 den Antrag der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Drucksache 11.945 anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU und AfD und Die Linke auch als Gruppe, damit einstimmig, die Beschlussempfehlung ist damit einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, Beratung der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Heimatpolitik der Bundesregierung, Pläne zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen. Platzwechsel hat stattgefunden. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Henning Otte für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es hat uns schon überrascht, positiv, dass auf unsere Große Anfrage hin noch die Antwort der Bundesregierung gekommen ist zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Aber das Ergebnis ist dann doch schon, fast wie erwartet, aber sehr enttäuschend. Dabei steht in Artikel 72 Absatz 2 das Ziel, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Schon der letzte Gleichwertigkeitsbericht hat viele Fragen offen gelassen und keine Antworten gegeben. Wir müssen feststellen, dass beim Gleichwertigkeitscheck die Kommunen als Basis unseres Zusammenlebens in Deutschland schlecht wegkommen. Nicht nur, dass sie nicht ordentlich beteiligt worden waren, sondern es stellt sich in der Bilanz auch heraus, waren 2022 noch positive Einnahmen bei den Kommunen. So war es 2023 in Summe schon minus 6 Milliarden und 2024 minus 13 Milliarden. Und die Ausgaben für die Kommunen für soziale Leistungen sind wesentlich gestiegen, nämlich um 8 Milliarden. Die Kommunen haben eine Vernachlässigung erfahren unter der Ampelregierung, und das gilt es umzukehren. Und ich sage das auch sehr deutlich, dass wir bei den GAK-Mitteln Verbesserungen für Agrarstruktur und Küstenschutz ebenso in 2024 Einbußen hatten von minus 20 Millionen, bei den Verpflichtungsermächtigungen minus 28 Millionen und sogar den Wegfall des Sonderrahmenrechtsplanes. Gucken wir uns mal das Krankenhausgesetz an von Herrn Lauterbach. Das ging zulasten des ländlichen Raumes. Es gab keine Flächenbetrachtung und es gab auch keine Übergangsregelung Und im ländlichen Raum ist gerade ein Krankenhaus für die Nah- und Erstversorgung von ganz besonderer Bedeutung. Gucken wir uns die Apothekenlandschaft an. Erste Anlaufstelle für die Menschen in Stadt, aber vor allem auch im ländlichen Raum. Hier keine Unterstützung der Apotheken. Deswegen sagen wir als Union, hier muss das Fixum erhöht werden, damit auch die betriebswirtschaftliche Stärke der Apotheken gestärkt wird. Oder gucken wir uns mal an die Verhinderung der Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für die Speisewirtschaft. Gerade im ländlichen Raum sind die Lokale von ganz besonderer Bedeutung und stellen die Seele der Ortschaften dar. Gucken wir uns das Thema Wolf an im ländlichen Raum. Keine Regelung. Der ländliche Raum wird völlig allein gelassen, anstatt den günstigen Haltungszustand zu melden, passiert hier nichts. Und wir haben in Niedersachsen zur Zeit, wo die CDU mit an der Regierung war, den niedersächsischen Weg erfunden, sind ihn gemeinsam gegangen, mit allen Verbänden zusammen einen Weg zu finden. Was wir jetzt feststellen, ist in Niedersachsen, dass zwei Jahre nachdem die CDU nicht mehr in der Regierung ist, der grüne Anteil sofort eine Änderung des Jagdgesetzes durchführt, zulasten natürlich des ländlichen Raumes, der Verantwortungsgemeinschaft vor Ort. Und deswegen soll eine tierschutzgerechte Hundeausbildung nicht mehr möglich sein. Morgen findet um 10 Uhr in Hannover, in der Landeshauptstadt, auf dem Schützenplatz eine große Demonstration statt, wo deutlich wird, dass der ländliche Raum stark sein muss, dass er stark sein wird. Und wir als CDU, CSU, wir unterstützen diesen ländlichen Raum. Zudem gehört für uns auch die Forstwirtschaft beispielsweise. Das ist ein Wirtschaftsstandort. Sie wollen mit der Entwaldungsordnung auch auf europäischer Ebene quasi eine Stilllegung und eine Rückverfolgung. Wir sagen nein, der Wald ist auch ein Wirtschaftsraum neben dem Erholungsraum. Und vor allem ist er auch ein Rohstoff-Brennholzraum. Und deswegen kann ich nur sagen, zusammenfassend, unter der Ampelregierung ist der ländliche Raum nicht gut weggekommen. Es gibt statt Gleichwertigkeit eine rote Gleichgültigkeit. Und die politischen grünen Träume haben das Leben im ländlichen Raum viel teurer gemacht. Und da gilt es gegenzusteuern. Deswegen ist auch der 23. Februar für den ländlichen Raum eine Chance, den wir nutzen sollten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Otte. Der Staatsminister beim Bundeskanzler Carsten Schneider hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Deshalb ist nächster Redner der Kollege Tim Wagner, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die große Anfrage der CDU-CSU beschäftigt sich unter anderem ja auch mit der Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse. Der Heimatbegriff war dann auch noch mit drin. Aber die kurze Antwort auf das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse lautet: Wir haben in Deutschland keine gleichwertigen Lebensverhältnisse, weil wir immer noch zahlreiche strukturschwache Regionen und das vor allem im Osten haben. Das hat zuletzt der Gleichwertigkeitsbericht 2024 gezeigt. Umfragen ergaben, 62% der Menschen in dünn besiedelten Gebieten sagen, dass ihr Einkommen nicht ausreicht, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Mehr noch, ganze 77% der Befragten in diesen Gebieten halten die medizinische Versorgung mit grundversorgenden Fachärzten